Wir haben letzte Woche dazu eigentlich nur einen Gedanken betrachtet, und zwar, dass wir schlicht und einfach festgestellt haben, Konflikte gehören zu diesem Leben dazu. Konflikte, machst du einen weiter? Konflikte entstehen auf dieser Welt eben nicht nur da, wo einer dem anderen vorsätzlich schaden will, sondern sie entstehen ganz einfach da, wo man miteinander lebt. Zum Beispiel, weil Ressourcen begrenzt sind, so wie wir das hier bei Abraham und Lot gesehen haben. Und man das dann möglichst gerecht versucht, irgendwie aufzuteilen. Oder auch einfach deshalb, weil Menschen sehr verschieden sind und man zu manchen Themen einfach unterschiedliche Ansichten hat. Das betrifft Familien, Ehen, Vereine, Arbeitsplatz, Gemeinden, eigentlich jede Form des Zusammenlebens, dass da früher oder später Konflikte entstehen. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen und vor allen Dingen akzeptieren, sonst werden wir immer in unserem Leben von den Menschen und den Beziehungen um uns herum enttäuscht sein. Und uns immer fragen, warum begegne gerade ich so vielen Knallköppen? Das ist einfach etwas, wo wir einmal sagen müssen, das ist so, das gehört dazu. Und der beste und letztlich wohl auch der einzige Weg aus so einer ständigen Enttäuschung durch andere Menschen ist, dass ich mich nicht länger dieser Täuschung hingebe, dass das Zusammenleben mit anderen konfliktfrei ablaufen könnte. Das war selbst beim Verheißungsträger Abraham ja nicht anders. Wenn wir nicht gerade Robinson Crusoe heißen, dann werden wir wohl oder übel lernen müssen, unsere Beziehung zu Menschen mitsamt der Konflikte zu leben. Das war der nächste Punkt. Genau, lass dich enttäuschen. Wir wollen uns jetzt der Frage widmen heute, wie macht man das? Was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, mit Konflikten umzugehen? Und welche sind schlechter oder eben besser geeignet, um zu einer tragfähigen Lösung des Miteinanders zu kommen? Und auch hier gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie es Menschen gibt. Ich habe das letztes Mal angedeutet. Ich setze mal so an. Wie manche Menschen scheinen Konflikte zu lieben. Das sind die sogenannten Streitsucher. Das sind Leute, die sind oft erstmal sehr bei sich. Die wissen sehr genau über das, was sie wollen und wie sie es durchsetzen, Bescheid. Sie sind gleich ab der ersten Begegnung mit dir dabei, so ihr Territorium abzustecken. Und sie haben immer die Antenne ausgefahren, ob eine Bemerkung von dir irgendwie als Angriff gegen sie gemeint ist, wo sie mal gegenhalten sollten. Und umgekehrt sind sie sehr bereit, selbst anzugreifen, wenn sich dafür ein Anlass bietet. Wir sagen dann, der oder die lässt aber auch wirklich keinen Streit aus. Ich hatte mal einen Klienten in meiner Arbeit bei der Diakonie, der genauso gestrickt war. Der hatte an allem und jedem etwas auszusetzen und so eben auch an mir. Unvorstellbar, oder? Ja, fand ich nämlich auch. Und auch wenn ich am Anfang immer versuchte, ihm so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten, so fand er doch immer noch einen Grund, rumzunörgeln und möglichst einen Streit vom Zaun zu brechen. Und wenn es nur mein Rasierwasser war, was ihm an dem Morgen jetzt nicht passte und er mir sagte, Mensch, du hast dich ja wieder eingedieselt. Schwierig mit solchen Leuten umzugehen, oder? Das ist irgendwie, und dann bist du dazu verdonnert, anderthalb Stunden mit dem jetzt da irgendwie seine Therapiestunde oder eben Betreuungsstunde zu machen. Was macht man da? Wenn man so ein Harmonietyp ist, wie ich einer bin, dann versucht man ja über längere Zeit zunächst mal einfach einerseits das runterzuschlucken und andererseits nach außen das wegzulächeln. Ja? Und zu hoffen, dass die Stunde mit diesem Klienten jetzt bald vorbei ist. Problem ist, das reizt den Streitsucher nur umso mehr. Das ist dann so wie ein gefundenes Fressen für ihn. Jetzt lässt er nicht locker, ganz im Gegenteil. Jetzt will er wissen, wie weit er gehen kann bei dir. Bis du explodierst oder wenigstens bis du mal so mal ein Widerwort gibst. So ist es auch bei diesem Klienten gewesen. Ich habe das dann mal bei uns in der Supervision zum Thema gemacht. Wir haben dann ja so in Abständen von so 1, 2, 3 Monaten haben wir immer mal wieder Supervision, wo man dann eben sprechen kann drüber, wie geht's mir mit den Leuten, die ich zu betreuen habe. Und da hat mein Team mir dann den Tipp gegeben, du musst bei dem dein Territorium markieren. Der will einfach wissen, wie weit er gehen kann bei dir. Und du musst dem sagen an einer bestimmten Stelle, jetzt reicht's, du nervst mich. Und wenn du noch so einen abwertenden Spruch bringst, dann beende ich den Termin für heute und dann brechen wir ab. Du musst das nicht böse sagen, du musst das auch nicht lautstark sagen, aber du musst es bestimmt sagen. Du musst zu dir stehen, du musst ihm deine Grenze zeigen, du musst ihm sagen, bis hierher und nicht weiter, denn genau das will der wissen. Genau das will der hören. Du musst dir das quasi so vorstellen, und das fand ich dann sehr interessant für mich. Wenn der das bei dir nicht weiß, wenn der das bei dir nicht spürt, dann fühlt er sich wiederum unsicher in deiner Gegenwart. Der braucht deinen Widerstand, um sich sicher fühlen zu können. Da wird man 60 und lernt immer noch dazu, nicht wahr? Okay, das sind die Streitsucher. Es gibt umgekehrt eine ganze Menge Menschen, für die ist nur schon der Gedanke an einen Streit, an einen Konflikt, der reinste Horror. Ihr ganzes Wesen sträubt sich dagegen und sie geraten innerlich in eine Art Panik, wenn eine Auseinandersetzung ansteht. Nur schon die Aussicht darauf, sich in einem Raum aufzuhalten müssen mit zwei Menschen, die miteinander irgendwie Stress haben, das zieht ihnen schon alle Energie aus den Knochen. Ihr Problem ist, sie nehmen jeden Konflikt immer gleich persönlich und als Bedrohung wahr und sie versuchen dieser Bedrohung auf dem kürzesten und schnellsten Weg aus dem Wege zu gehen und sie loszuwerden, aber eben nicht dadurch, dass sie die Sache in Angriff nehmen, sondern vielmehr dadurch, dass sie davor weglaufen oder dass sie das zudecken. Und das sind die sogenannten Streitvermeider. Und eine ganze Zeit lang mag diese Strategie sogar funktionieren. Man kann Konflikte zunächst einmal, wie ich das jetzt eben schon vorgemacht habe, weglächeln oder versuchen einfach unter den Teppich zu kehren und Schwamm drüber und so. Nur Konflikte haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie deswegen nicht aufhören zu existieren und weiter zu kochen und köcheln. Und irgendwann kommt die Sache an anderer Stelle wieder hoch. Und man könnte da jetzt psychologisch noch tiefer eintauchen, aber das ist jetzt eigentlich unsere Aufgabe. Wir wollen jetzt einfach mal schauen, wie ging das bei Abraham und Lot weiter. Wir lesen jetzt in 1. Mose 13 weiter und da ist jetzt so ein bisschen so ein Textabschnitt, wo wir einfach nochmal reinschauen. Also Ausgangssituation, haben wir schon drüber gesprochen, immer wieder gerieten Abrahams und Lots Hirten aneinander. Abraham besprach das mit Lot. Es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben. Wir sind doch Verwandte und sollten uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug. Entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du das Land auf der linken Seite wählst, gehe ich nach rechts. Wenn du lieber nach rechts ziehst, gehe ich nach links. Lot betrachtete das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene, überall reich bewässert, sie sah aus wie der Garten Eden oder das Nildelta in Ägypten. Darum wählte Lot diese Gegend. Er verabschiedete sich von Abram und machte sich auf den Weg nach Osten. Abram blieb im Lande Kanaan, während Lot sich bei den Städten in der Jordanebene aufhielt und mit seinen Zelten umherzog, bis er an die Stadt Sodom herankam. Die Menschen in dieser Stadt waren voller Bosheit und lebten in ständiger Auflehnung gegen den Herrn. Wenn wir jetzt diese Geschichte vor dem Hintergrund unseres Themas weiterlesen, stellen wir als nächstes fest, Abraham ist also weder ein Streitsucher noch ein Streitvermeider. Er sagt nicht, wie die Hirten von Lot fangen an rumzustänkern. Das wollen wir mal sehen, wer hier der Ältere ist. Wer hier mehr zu sagen hat, wer sich hier durchsetzen kann. Andersrum geht Abraham dem Streit aber auch nicht aus dem Weg. Er sitzt die Sache nicht nur einfach aus nach dem Motto, lassen wir mal laufen. Ne? Das löst sich ja vielleicht doch irgendwann von selber. Das ist ja immer so die Hoffnung der Streitvermeider, dass sich die Sache irgendwann von selber löst, was leider nie passiert. Bei Abraham sehen wir was ganz anderes. Er dachte sich wohl, Konflikte gehören zum Leben dazu, Punkt 1, haben wir gelernt, aber die müssen jetzt bearbeitet werden. Und er geht ganz offen auf Lot zu und spricht das Problem an und er geht jetzt sogar noch einen großen Schritt weiter. Wir sehen jetzt hier bei Abraham etwas sehr Beeindruckendes. Abraham begibt sich aus seiner Position des Stärkeren heraus und redet mit Lot auf einer Ebene. Er hätte schon als der Ältere sagen können, mein lieber kleiner Neffe Lot, ne? Ich als Sippenvorstand suche mir das bessere Stück Land aus und du wirst in Zukunft so ein bisschen weitere Wege laufen müssen, um geeignetes Weideland zu finden. So ist das nun mal auf dieser Welt. Abraham tut das nicht. Er lässt sogar Lot die Wahl. Er sagt hier in Vers 9, entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du das Land auf der linken Seite wählst, gehe ich nach rechts. Wenn du lieber nach rechts ziehst, gehe ich nach links. Abraham macht Lot hier ein für sich selbst sehr gefährliches Angebot. Und man könnte ihm von gesundem Menschenverstand, haben wir ja schon mal gesprochen, an dieser Stelle ja vorwerfen, Abraham, das ist doch blauäugig. Du müsstest deinen Neffen doch kennen. Der schnappt sich das beste Stück und du musst sehen, wo du bleibst. Aber Abraham handelt so. Er lässt Lot die Wahl. Wisst ihr, ich bin der Meinung, das war Glaube. Wir sehen hier etwas, das wir als die Gelassenheit des Glaubens betiteln könnten. Ich meine hier zu sehen, Abraham hat in Ägypten seine Lektion gelernt. Er hatte begriffen, dass er Gottes Verheißungen ernst nehmen darf und dass dieser Gott ihn unter allen Umständen versorgen und durchbringen wird. Vor 4 Wochen in Ägypten, da hat er das noch nicht geglaubt. Da war er voller Angst gewesen. Da hat er die Sache lieber selber in die Hand genommen, auch mit unlauteren Mitteln. Davon haben wir gehört. Er hat seine Frau förmlich geopfert, um irgendwie seine eigene Haut zu retten und war so kläglich dabei gescheitert. Hier jetzt glaubt er seinem Gott, dass der ihn versorgen wird und darum hat er Freiheit, Lot die Wahl zu lassen. Und Lot? Was tut Lot? Gehen wir einen weiter. Lot betrachtete das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene, überall reich bewässert. Sie sah aus wie der Garten Eden oder das Nildelta in Ägypten. Mit anderen Worten, Lot sah sich die ganze Sache an und sagte, tja, Abraham, also wenn du nicht weißt, was du willst, dann kann ich dir nicht helfen. Ich weiß, was ich will. Und er entschied sich für diese wasserreiche, fruchtbare Seite des Landes und hat sich gar nicht groß dran gestört, dass die Leute, die dort wohnten, überhaupt nichts von Gott wissen wollten. Er sah nur diesen oberflächlichen Vorteil und hat ihn sofort genutzt. Wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet, dann sah es jetzt doch so aus. Abraham hatte verloren. Er hatte einen Streit geschlichtet. Lobenswert, sehr nobel, nicht wahr? Er war sehr geistlich gewesen, hat dem anderen den Vortritt gelassen. Bravo, kann man mal kurz applaudieren. Er hatte auch einen starken Glauben bewiesen, weil er Lot die Wahl gelassen hatte. Alle Achtung. Aber das Ergebnis, das war doch niederschmetternd. Lot hat sich tatsächlich hier das große Stück vom Kuchen gesichert und Abraham durfte sich die Krümel zusammensuchen. Der Geistliche, der nachgegeben hat, der war doch wieder der Dumme, oder? Hat sich wieder mal bestätigt, diese Regel. Nicht ganz. Denn jetzt kommt Gott. Als Lot weggezogen war und Abraham alleine mit sich war und seinen Gedanken, jetzt kommt Gott. Und es heißt jetzt ab Vers 14, nachdem die beiden sich getrennt hatten, sagte der Herr zu Abraham, schau dich nach allen Seiten um. Das ganze Land, alles, was du jetzt siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben, für immer. Ich will dir so viele Nachkommen schenken, dass sie unzählbar sind wie der Staub auf der Erde. Mach dich auf den Weg und durchziehe das Land nach allen Richtungen, denn dir will ich es geben. Gott sagt hier, Abraham, alles Land, was du siehst, gehört dir. Und dazu gehört selbstverständlich auch die Gegend, die Lot sich eben gerade jetzt so selbstherrlich genommen hat. Es ist, als ob Gott durch all das, was jetzt passiert ist, einen Strich macht. Also aber alles so mit einer Handbewegung wegwischt und zu Abraham sagt, mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich um dich. Ich habe dir mein Wort gegeben und ich stehe zu meinem Wort. Du bekommst alles zurück, was du im Vertrauen auf mich weggegeben hast. Und wisst ihr, ich bin der Überzeugung, das ist nicht nur eine Lektion für Abraham. Das ist ein geistliches Prinzip, meine ich, was auch heute für uns gelten darf. Ich glaube, dass es auch heute noch Situationen gibt, in denen Gott zu uns spricht und sagt, lass los. Du musst hier nicht verbissen für dein Recht kämpfen. Vertrau mir einfach. Ich werde für dich sorgen. Ich glaube, dass auch wir es lernen dürfen, in solch einer Gelassenheit unser Leben zu führen, wie Abraham das hier tun konnte. Denn auch wir sind Segensträger. Und wir haben in Jesus Christus ja die Zusage, dass Gott, unser Vater, für uns sorgt. Wohlgemerkt, ich sage nicht, dass Menschen, die mit Jesus leben, nie für ihre Interessen kämpfen dürfen. Ganz im Gegenteil. Manchen Menschen muss man ja sogar helfen, dass sie genau das in einer guten Art und Weise lernen. Ich spreche ja nicht von den Streitvermeidern, die einer Auseinandersetzung um jeden Preis aus dem Weg gehen. Ich sage auch nicht, dass Menschen, die mit Jesus leben, nie für ihr Recht einstehen sollten. In manchen Fällen müssen sie das sogar, wenn sie gerade für andere auch nochmal Verantwortung tragen oder wenn ihnen selber Unrecht geschieht. Als Jesus vor dem Hohen Rat einmal geschlagen wurde, da wehrt er sich auch und sagt, wenn ich was Falsches gesagt habe, dann weise es mir nach. Wenn es aber richtig ist, warum schlägst du mich? Es geht mir hier nicht um ein frommes Duckmäusertum. So gläubige Menschen müssen immer und überall nachgeben, so immer den unteren Weg gehen. Das hat man früher vielleicht an manchen Punkten so verstanden. Sondern es geht mir vielmehr darum, dass wir im Vertrauen auf unseren Gott auch mal nachgeben können. Lass mich deshalb zum Schluss noch einmal so rumfragen. Haben wir die Freiheit, auch mal loszulassen? Kennen wir so eine Gelassenheit des Abraham, der völlig ohne Hintergedanken und ohne mit den Zähnen zu knirschen sagen konnte, wenn du das Land auf der linken Seite willst, gehe ich nach rechts. Wenn du lieber nach rechts ziehst, gehe ich nach links. Und Lot, das ist dabei jetzt keine fromme Show. Das sage ich nicht, weil man als gläubiger Mensch sowas sagen muss, ja? Sondern weil ich weiß, Gott sorgt für mich. Deswegen habe ich diese Freiheit, hier an dieser Stelle zurückzutreten. Können wir das auch mal auf unsere Rechte verzichten? Lass mich noch kurz ein paar Fragen stellen zum Schluss. Warum kann es uns einen ganzen Vormittag versauen, wenn sich jemand an der Kasse bei uns im Supermarkt vordrängelt? Warum ist das so tierisch wichtig? Warum kann ich das noch stundenlang verfolgen, wenn dir einer im Straßenverkehr die Vorfahrt genommen hat? Warum sind wir manchmal so fast gebunden an unser Recht? Ich habe doch Recht in dieser Sache. Können wir nicht in der Gelassenheit des Glaubens auch mal ein Recht loslassen, weil wir wissen, unser Herr hat alle Rechte losgelassen, damit wir mit ihm leben können? Warum sind wir mit einem Tag nur dann halbwegs zufrieden, wenn alles möglichst reibungslos geklappt hat? Warum sind wir so schnell genervt, wenn irgendwas schief geht und wir an irgendeiner Stelle mal zurücktreten mussten? Warum können wir nicht in der Gelassenheit des Glaubens jeden Tag als ein Geschenk aus Gottes Hand nehmen, das heute jetzt einmal so kommt, wie es ist und das auch nur einmal kommt, das nie wiederkommen wird? Dass ich eigentlich doch in der Gelassenheit mit meinem Gott dankbar annehmen und leben darf, weil ich ihn an meiner Seite weiß. Warum müssen wir in Diskussionen immer das letzte Wort haben? Haben wir Angst davor, unser Gesicht zu verlieren, weil wir ahnen, dass der andere vielleicht in diesem Punkt auch teilweise recht hat? Warum können wir an dieser Stelle nicht mal zugeben, dass wir auch falsch lagen? Haben wir Angst davor, in seiner Achtung zu sinken? Können wir nicht einfach an dieser Stelle mal loslassen und Vertrauen darauf haben auch, dass er mich trotzdem noch wertschätzt, auch wenn ich mich mal vertan habe? Warum schaffen wir es oft nicht, Hilfe vom anderen anzunehmen? Warum muss vor dem anderen immer alles in Ordnung sein, immer alles gut sein? Warum wollen wir voreinander so oft mehr scheinen, als wir eigentlich im Innern wirklich sind? Ich denke, ihr habt mich richtig verstanden. Es geht nicht darum, der Fußabtreter der Welt zu werden oder naiv oder blauäugig durchs Leben zu gehen. Es geht darum, etwas mehr von dieser Gelassenheit zu bekommen, die der Glaube an einen allmächtigen Gott uns doch eigentlich geben kann für unser Leben. Warum wollen wir das nicht annehmen, haben, damit umgehen lernen, dass es mich prägt? Abraham hatte das gelernt im Laufe der Zeit. Und ich meine, etwas mehr von dieser Gelassenheit täte auch uns in unserem Leben und in unserem Alltag uns bestimmt gut.